Es ist schön, dass wir wieder unsere Bibeln aufmachen dürfen. Wir sind zum Kapitel 14 gelangt, im Römerbrief, Kapitel 14, in der fortlaufenden Betrachtung. Bevor wir den Zusammenhang uns angucken werden und auch die Aufforderung, die wir hier haben, möchte ich uns, dass wir einfach mal gemeinsam jetzt durch diesen Text durchgehen. Wir werden einfach nur diesen Text lesen, also diesen Abschnitt, diesen zusammenhängenden Abschnitt, Kapitel 14 bis Kapitel 15, Vers 14. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir genau darauf achten, was der Schreiber, also was Paulus hier anspricht und was er zu wem schreibt. Und damit wir das als Überblick haben, bevor wir uns in den Text hinein vertiefen, bevor wir die Zusammenhänge verstehen zwischen Kapitel 13 und auch dem ganzen Brief, lasst uns den Text gemeinsam lesen. Ich werde lesen und einfach zwischendurch kurze Bemerkungen machen, bevor wir dann richtig in den Text reingehen. Also, wir fangen an mit einem Aufruf, mit einem Auftrag. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Und jetzt kommt ein Grundsatz erstmal. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Worauf muss geachtet werden? Also, wer wird als schwach bezeichnet und wer wird als stark bezeichnet? Ich lese nochmal. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer ist dieser eine, der glaubt, alles essen zu dürfen? Richtig, wer hat's gesagt? Der Starke. Der Starke, der glaubt, alles essen zu dürfen. Der Schwache isst Gemüse. Wer isst, und hier bezieht sich wieder auf den Starken. Im Übrigen, wenn ich das hinzufügen darf, wenn es hilfreich ist für euch und wenn euer Gewissen das erlaubt. Ich muss hier mal. Entschuldigung. Dann nimmt zu Hause zwei Buntstifte verschiedener Farbe und unterstreicht diese Dinge, wenn es um den Starken geht und um den Schwachen geht. Das wird euch helfen, diesen Text wirklich zu verstehen. Also, wer ist, in diesem Fall der Starke, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer ist, Entschuldigung, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, also das ist jetzt der Schwache, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er, also er spricht von dem Starken, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er, der Starke, wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Das ist ja die Sorge des Schwachen. Der Starke, boah, der erlaubt sich zu viel, er fällt hin. Und der Text sagt, mach dir mal keine Sorgen um ihn. Okay, von Vers 5, hier kommt jetzt ein Wort für beide. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Also das ist der Schwache, er hält einen Tag höher als den anderen. Jener, der Starke, hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, wieder ist es der Schwache, der achtet auf den Tag, der achtet dafür für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Das ist der Starke. Wer ist? Also der Starke. Wer ist? Der ist für den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der Schwache, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Wenn wir, also Vers 7, keine von uns, also beide, der Schwache und der Starke, Vers 8, denn leben wir, der Starke und der Schwache, so leben wir, Starke und Schwache, dem Herrn. Und sterben wir, Starke und Schwache, so sterben wir, wieder beide, dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn, beide. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tod als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Was haben wir am Anfang gelesen? Wer richtet den Bruder? Wer ist es? In Vers 2. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, Entschuldigung, Vers 3. Wer isst, verachte den nicht. Also wer isst, ist ja der Starke, ne? Er isst. Er hat den Auftrag, verachte nicht den Schwachen. Und wer nicht isst, das ist in Vers 3, das ist der Schwache, okay? Der verurteilt. Kommt ihr mit? Der verurteilt, also Vers 10. Du aber, was richtest du? Hier ist es an den Schwachen. Der Schwache, er richtet. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, Starke, was verachtest du deinen Bruder? Wir, der Starke und der Schwache, werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder, Starke und Schwache, von uns, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und jetzt von Vers 13 bis Vers 23 spricht er zu dem Schwachen. Ja, dieser Text gilt jetzt an die Schwachen. Und ich werde den jetzt einfach lesen. Wir werden dazu kommen. Also, erstmal richtet er sich von Vers 13 an die Schwachen. Darum, lasst uns nicht mehr einander richten, das macht der Schwache, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Dazu muss ich doch noch was sagen. Also verdirb nicht, indem er verurteilt ja. Ja? Der Schwache verurteilt den Starken, er verdirbt ihn, er sagt, das ist nichts mit ihm, er ist nicht echt. Wer so frei lebt, kann gar kein Kind Gottes sein. Er verdirbt, verurteilt den Starken. So soll nun, Vers 16, so soll euer Bestes nicht verlästert werden. Ach, ich bin schon voll gespannt auf diesen Text. Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch vor den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zu gegenseitiger Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nimmt oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt. wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Und jetzt wendet er sich zu den Starken. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Also er soll aufgebaut werden, er soll wachsen. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Nicht, dass wir schwach und stark gleich denken, dass wir eines Sinnes werden, sondern eines Sinnes in Christus Jesus, dass beide diesen Sinn von Christus Jesus haben, der Starke und der Schwache, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, der Aufruf an die Starke, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und jetzt von Vers 8 bringt er ein Beispiel von dem besten Vorbild, der uns das vorgelebt hat. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Also er hat angenommen, hier sehen wir, der Starke, der annimmt, er leistet einen Dienst. Und hier haben wir die Beschreibung, guckt mal, Jesus Christus, er hat die Beschneidung, also die Beschnittenen gesprochen von den Juden. Er hat die Juden angenommen. Ich lese nochmal von Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zur Bestätigung. Und von Vers 9 zeigt er auf, guckt mal, er hat auch die Heiden aufgenommen. Genauso, er ist auch ein Diener in der gleichen Weise, wie er den unter der Beschneidung, also den Juden, gedient hat und sie aufgenommen hat, angenommen hat, so auch die Heiden. Schlachter hat hier etwas ungünstig übersetzt. Ich lese aber trotzdem nach Schlachter. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen und den Heiden unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais, also dieser Diener, wie in Vers 8 erwähnt, dieser Diener, der unter den Juden gedient hat und sie aufgenommen hat, genauso wird dieser Diener kommen, diese Wurzel Isais. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Also bis hier fasst er dieses Thema zusammen, dieses Thema, wo es um das Annehmen geht, wo es um die Zurechtweisung geht von beiden Parteien, von den Schwachen und den Starken. Vielleicht hast du diesen Text oftmals einfach nur an die Starken gerichtet. oder vielleicht auch nur an die Schwachen. Vielleicht hast du nicht darauf geachtet, dass von Vers 13 bis Vers 23 er explizit sich an die Schwachen wendet. Dieser Text kann auch den Starken gelten. Auch die Starken haben manchmal die gleichen Schwierigkeiten wie die Schwachen. Aber trotzdem, so wie der Verlauf des Textes ist, wendet er sich hier an die Schwachen von Vers 13 bis Vers 23. Okay, bevor wir jetzt weiter in den Text gehen, möchte ich uns hinführen, dass wir den Zusammenhang erkennen. Den Zusammenhang vom Kapitel 13, das, was wir betrachtet haben. Ich denke, dass wir heute nicht wirklich zu dem Text kommen werden und hier stehen bleiben werden, aber es ist wichtig. Warum? Dieser Text ist eingebettet als erstes in diesem großen Kontext, den wir betrachtet haben aus Kapitel 13, wo Paulus, wo Gott gesagt hat, seid niemanden etwas schuldig. Auch das fällt unter diese Kategorie, dass wir als Starke oder wir als Schwache dem Starken nichts schuldig bleiben und der Starke dem Schwachen nicht schuldig bleibt. Das ist der große Kontext. Seid niemanden etwas schuldig. Unter dem kleineren Kontext führt er uns aber dahin und bettet diesen Text ein, indem, dass er uns erklärt hat, in diesem letzten Aufruf zieht an. In diesem ist dieser Text eingebettet. Zieht an. Zieht an die Waffenrüstung und zieht an den Herrn Jesus Christus. Und hier zeigt er uns ein Beispiel, wie das aussieht, wenn einer den Herrn Jesus Christus angezogen hat. Wenn einer die Person des Herrn angezogen hat, wenn er Christusähnlichkeit hat und haben soll, in dem, wie man sich gegenüber dem anderen verhält. Also, aber erst möchte ich euch einfach nur kurz zurückführen und euch erinnern, was wir letztes Mal betrachtet haben. Und zwar das Anlegen, und zwar als erstes betont er ja, nachdem wir ablegen sollen, ja, nachdem wir vom Schlaf aufgewacht sind, nachdem wir abgelegt haben, dass wir als erstes die Waffenrüstung anziehen sollen. Und ihr erinnert euch, dass es ja seltsam ist, dass man zuerst die Waffen anzieht, bevor man sich kleidet. Ne? Bevor man aufgerufen wird, den Herrn anzuziehen, bevor man sich kleidet, erstmal die Waffen anzuziehen. Also, und wir haben gesehen, wenn die Schrift über die Waffen spricht, dann spricht sie über das, was wir durch Gott, durch Christus Jesus empfangen haben. Es ist imputed righteousness. Es auf Deutsch würde man einfach, wenn man theologisch spricht, also es geht um den Stand, den du als Kind Gottes hast, dass du das anziehst, dass du daran denkst, dass du dir das ins Bewusstsein rufst, dein Stand. Ja, das ist das, was du von Gott bekommen hast. Ein gutes Beispiel sehen wir darin, in diesem Anziehen der Waffenrüstung. Darin liegt die Kraft Gottes, dass du das weißt, dass du daran denkst. Guckt mal in 1. Korinther Kapitel 1 von Vers 18. Hier wird uns das beschrieben als Kraft Gottes. 1. Korinther 1, Vers 18. Also, was ist diese Waffenrüstung? Was sind diese Waffen des Lichts, die wir als erstes anziehen sollen? Von Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, worauf zeigt er hin? Worauf werden unsere Gedanken hier gelenkt? Er zeigt auf den Punkt, auf den Augenblick der Geschichte, wo Christus gestorben ist, wo die Schuld der Menschen auf Christus geladen wird, wo der Zorn Gottes sich auf Christus ausgießt. Von diesem Punkt, von diesem Augenblick kann ein Mensch gerechtfertigt werden. Hier am Kreuz geschieht Rechtfertigung. Ja? Rechtfertigung durch Christus Jesus, von diesem Punkt aus gesehen, vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, an diesem Augenblick ist die Rechtfertigung. Und ab hier kann Gott das anbieten. Und der Text sagt, dieses Wort vom Kreuz, ich lese es nochmal, dieses Wort vom Kreuz, von diesem Punkt, von diesem Ereignis, da wo die Rechtfertigung geschehen ist, da wo Gott seine Waffenrüstung jetzt anbieten kann. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ihr Lieben, das ist Gottes Kraft, die Rechtfertigung aus Glauben. Vers 19, ich lese bis Vers 24. Denn steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit dieser Welt und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zu Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Hier haben wir dieses Bild von Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis. Verständlich. Ihr Christus, ihr Gott, ihr König gekreuzigt. Also furchtbares Ärgernis. Den Griechen eine Torheit, einen Gott zu kreuzigen, geht nicht. Unsinn. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ihr Lieben, diese Botschaft der Waffenrüstung Gottes, der Rechtfertigung Gottes, das ist Kraft Gottes. Das gilt anzuziehen als allererstes, bevor du den Aufruf hast, von außen Christus Jesus anziehen, von außen sein Verhalten sichtbar werden zu lassen. Also, zieht an die Waffenrüstung des Lichts, zieht an die Waffen des Lichts, ist mit anderen Worten aus Matthäus 22 von Vers 11, zieht an das Kleid der Gerechtigkeit, das Jesus, also in diesem Gleichnis Matthäus 22 aus Jesaja nimmt, wo es heißt, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also als allererstes, wo er spricht vom Anlegen der Waffen des Lichts, geht es um dieses Kleid der Gerechtigkeit, um imputed righteousness, für die, die Englisch verstehen, also um den Stand, den du bekommst. Das gilt anzuziehen, jeden Tag aufs Neue. Also, ich möchte auch noch etwas sagen. Ich habe es letztens schon erwähnt. Warum sagt er hier und warum bringt er diese Verbindung, die Waffen des Lichts? Licht hat etwas zu tun mit Aufdecken. Licht deckt Sünden auf. Ja? Wenn ein Licht, nehmen wir mal an, wir würden diesen Deckenstrahler nehmen, die sind meistens sehr stark und wir stellen den irgendwo hin. Es würde mich nicht wundern, dass man auf einmal hier Spinngewebe erkennen würde. Ja? Also das Licht deckt auf. Und aus diesem Grund, weil dieser Text, wenn es auffordert, die Waffenrüstung anzuziehen, einfach nur das, was dir von Gott geschenkt wurde in Christus Jesus, dass du denkst, oh, okay, dann geht es ja gar nicht darum, dass du selbst gerecht bist, sondern es geht ja, dass du als allererstes nur daran glaubst, dass du schon gerecht bist. Also der Schwache würde sagen, ja, dass du dir etwas einbildest, was du in der Tat gar nicht bist, okay? Dass du einfach die Gerechtigkeit Gottes aufnimmst und sagst, ja, ich bin schon gerecht, okay, lass mich in Ruhe. Ich habe die Gerechtigkeit Gottes. Aber um das vorzubeugen, um zu zeigen, nee, nee, Gott lässt dich nicht einfach nur sagen, oh, ich bin gerecht, ich habe die Waffen angezogen, du kommst an mich nicht dran, sagte, das sind die Waffen des Lichts, die decken aber auch in deinem Leben Dinge auf. Und wisst ihr, es gibt einen sehr interessanten Vers im Johannesevangelium Kapitel 18. Keiner von uns würde ja bezweifeln, ich fange mal von hier an, keiner von uns würde bezweifeln, dass Christus für etwas gekommen ist, also wo gesagt wird, Christus ist dafür und dafür gekommen, um das und das zu machen. Ich will jetzt erstmal nichts Besonderes sagen, dass wir sagen, okay, er ist dafür gekommen, aber er hat es nicht geschafft, das auszuführen. Ich denke nicht, dass einer in unserer Mitte daran zweifelt. Ja? Wie zum Beispiel, ich nenne euch, Johannes 12, Vers 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus sagt hier, ich bin in diese Stunde gekommen, um das Werk zu erlösen. Es geht gar nicht anders, dass ich das nicht mache, okay? Also wozu er gekommen ist, wird er erfüllen. Diese Tatsache ist doch klar. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Punkt, was er sagt. Okay, du bist gerechtfertigt, ja? Du hast diese Waffen des Lichts und du sollst die als allererstes anziehen. Und guck mal, wie sich das jetzt verhält mit dem, dass dieses Licht in deinem Leben Auswirkungen hat. Dass du auch das andere anziehst. Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du nun ein König. Ja, Jesus steht im Verhör vor diesem Pilatus. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jetzt muss ich das mal kurz aufmachen, weil ich hier nicht den vollen Text mir aufgeschrieben habe. Ich habe meinen Konspekten ordentlich aufgeräumt und alles gelöscht. Entschuldigung, ich habe diese Stelle gelöscht. Ich werde es euch aber... Oh, nein, doch. Es ist Johannes 12, Vers 46. Johannes 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ja. Hier haben wir die Erklärung. Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Der Grund wird genannt, warum Jesus als Licht in die Welt gekommen ist. Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also ich möchte einfach aufzeigen, dass diese Lücke zwischen der Waffenrüstung, zwischen den Waffen, die Gott anbietet, zwischen der Rechtfertigung, die er dir gibt, und zwischen der Tatsache, dass du ihn anziehen sollst, nach außen hin, uns kein großer Freiraum gelassen wird, sondern der Text ist so, dass er sogar sagt, Leute, dazu ist Jesus als Licht gekommen. Du hast ja nicht gezweifelt, dass Jesus, wozu er gekommen ist, irgendeine andere Sache erfüllen wird oder erfüllt hat oder erfüllen kann. Und genauso auch mit diesem. Jesus ist als Licht gekommen, um diese Tatsache, dass du auch im Licht lebst und im Licht wandelst. Nun stellst du dir die Frage, okay, warum ist denn für einen, der diese Waffenrüstung in Anspruch genommen hat, warum muss er denn das ständig tun? Warum muss er ständig daran denken? Warum muss er das ständig in Anspruch nehmen? Es ist ein Wachstumsprozess. Für denjenigen, der gerechtfertigt ist, ist es ein Wachstumsprozess, dass er immer wieder darauf zurückgreift und zurückgeht. In Philipper 3, Vers 8, von Vers 8 haben wir Paulus, der uns diesbezüglich ein Beispiel gibt. Von Vers 8. Ja, wahrlich, ich sage, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ja? Wir würden doch sagen, Paulus, du hast doch Christus schon. Warum spricht er in dieser Form? Damit ich Christus gewinne. Und jetzt Vers 9. Und in ihm erfunden werde. Du bist doch schon in ihm erfunden. Du bist doch schon in Christus Jesus. Und trotzdem ist es sein Verlangen, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Ja, er spricht von dieser Gerechtigkeit, von diesem Stand, den man in Christus hat. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Es ist immer die gleiche Absicht. Du musst darin wachsen, ja? Du musst das Bild dir vorstellen, du musst das immer wieder anziehen, damit du das mehr und mehr verstehst, wie du mit Christus eins geworden bist in seinem Tod und auch in seiner Auferstehung, um jetzt als einer, der für die Sünde gestorben ist, für Christus zu leben. Also, ich möchte wirklich, dass hier darüber Klarheit herrscht. Der Aufruf ist zuerst, die Waffen anzuziehen, das, was du in Christus Jesus gekriegt hast, seine Rechtfertigung. Und dann aber sehen wir wieder diesen Sprung, den wir auch letzte Mal erwähnt haben. Wisst ihr, es ist immer wieder das Gleiche, wo Paulus zu den Galatern zum Beispiel spricht. Und er spricht über die Freiheit, die Kinder Gottes in Christus Jesus haben, wo er aufzeigt, Leute, warum wollt ihr wieder zurück zu irgendwelchen Bindungen? Ihr seid frei, lebt in der Freiheit. Und in diesem Aufruf kommt wie ein Schnitt, den er reinstellt, in Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Okay? Für denjenigen, der jetzt denkt, okay, ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt, tick nicht einfach aus, okay? Das heißt nicht, dass du alles über Bord werfen musst und sollst, was richtig ist, sondern deswegen macht er auch hier im Römerbrief, wie in vielen anderen Stellen, wie auch im Galaterbrief, im Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmerei und Schwelgereien und Trinkgelage, also wo das wirklich ausgedehnt wird. Es geht hier um Genusssucht, um Sauferei und dergleichen. Also er nennt immer paarweise, nicht in Schwelgerei und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifung. Unzucht ist hier sehr interessant. Er benutzt einfach das Wort Bett, ja, als Unzucht. Aber im Kontext, in Unzucht und Ausschweifung zeigt er darauf hin, es geht, dass man nicht einfach wild das Sexualleben lebt. Nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Leute, das kommt sofort im Anschluss, wo man dir aufgezeigt hat wieder, wo du wieder hingezogen wurdest, zu verstehen, dass du alles in Christus hast. Und gleich anschließend, okay, das bedeutet aber nicht, dass du so lebst. Lass uns anständig wandeln, wie am Tag. Und dann dieser Aufruf, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Willst du Sieg haben in deinem Leben? Willst du siegreich sein gegen Sünde? Es gibt keine Abkürzungen dafür. Wenn du denkst, okay, vielleicht ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben gegen in diesem und diesem Bereich. Es gibt keine Abkürzung als dieser Weg, dass du als erstes verstehst, dass der Krieg bereits gewonnen ist. Der Kampf ist bereits gewonnen. Verstehen wir? Der große Krieg ist gewonnen. Christus hat gewonnen. Christus hat gesiegt. Du bist auf der Seite des Siegers. Du darfst dieses anziehen und anlegen. Das zweite ist, dass die Kraft dessen, der in Christus gewirkt hat, auch jetzt in dir im Gläubigen wirkt. Das haben wir gelesen. Jesus ist deswegen als Licht in die Welt gekommen, damit die Finsternis in unserem Leben aufgedeckt wird. Die Kraft ist da. Die Kraft ist gegeben worden. Und als drittes, wie der Aufruf kommt, zieht jetzt an von außen den Herrn Jesus Christus. Also widersteht der Sünde. Ja, hier geht es um einen Kampf. Also, weil wir in diese Position gestellt werden, dass uns aufgezeigt, aufgemalt wird, hört mal zu, du stehst in einem Kampffeld. Ja, da ist Sünde, da ist Satan, da ist die ganze Finsternis, die dich runterbringen möchte. Aus diesem Grund gilt es, anzuziehen den Herrn Jesus Christus völlig in der Waffenrüstung, aber auch nach außen hin, weil Sünde präsent ist. Und aus diesem Aspekt kommen wir jetzt zum Kapitel 14. Sünde kann unheimlich viel in der Gemeinde zerstören. Wenn Sünde da ist, kann alles vernichtet werden. Aber das ist die eine Sache. Aber nicht nur Sünde kann Sachen zerstören, sondern auch einfach Missverständnisse untereinander. Und zwar der unterschiedliche Wachstum voneinander bringt Schwierigkeiten in die Gemeinde hinein. Wir haben auch hier in unserem Kreis, wir haben Kinder im Glauben, die gerade die ersten Schritte machen im Leben mit Gott. Und wir haben Leute, die viele, viele Jahre mit Gott gelebt haben, die Erwachsenen im Glauben sind. Also wir haben in der Gemeinde Schwachen und Starken. Also Sünde kann in der Gemeinde verheerende Schäden anrichten. Und der Konflikt einfach nur zwischen Schwachen und Starken in der Gemeinde bringt Schwierigkeiten hinein. Und dieser Text zeigt uns jetzt auf, wie kommen wir mit diesem Problem klar. Also der Text davor hat uns aufgezeigt, wie wir mit dem Problem der Sünde klarkommen. Okay? Wie du damit klarkommst, wie du da ein siegreiches Leben führen kannst. Jetzt zeigt er, hier geht es nicht um Sünden als erstes. Ja? Es geht einfach nur um Missverständnisse, um Schwierigkeiten, um Gewissensfragen, wie Schlachter es übersetzt. Und das ist wichtig, dass wir aus diesem Aspekt an diesen Text rangehen und gucken, wie wir hier belehrt werden, wie wir untereinander als Schwache und Starke in der Gemeinde miteinander umgehen. Also, man kann sagen, dass dieser Text, den wir jetzt vor uns haben im Kapitel 14, geht es darum, wie das Anziehen des Herrn Jesus Christus im Umgang miteinander aussieht. Ihr dürft zu Hause diesen Text nochmal lesen und geht durch und unterstreicht diese Dinge, wo es um Schwache und Starke geht. Das wird euch helfen, fürs nächste Mal besser im Text reinzukommen, weiterzukommen.